Gegenstandpunkt. Das ist ein Titel, den wir uns von der Zeitschrift, an der wir mitarbeiten, entliehen haben. Und diese Zeitschrift ist eine linke politische Zeitschrift, die vierteljährlich erscheint. Und wir wollen in dieser Sendung einige Argumente, die wir dort aufschreiben, zur Kritik dessen, was auf der Welt läuft, was in innen wie im äußeren alten ökonomischen und politischen Zusammenhängen erklärungsbedürftig ist. Das wollen wir hier in dieser Sendung auch einmal euch draußen am Radio erzählen und zur Überlegung vorlegen. Heinz, sag vielleicht doch noch was zur neuen Zeitschrift. Sie ist ja vor einiger Zeit rausgekommen.
Die neueste Nummer vom Gegenstandpunkt wirft einige Fragen auf, die sonst so gut wie nie gestellt werden. Zum Beispiel, warum braucht die Demokratie Spitzel und Spione, also aufgehängt an den Ereignissen um den Bundesnachrichtendienst oder um die CIA? Oder wir werfen die Frage auf, warum eigentlich die sogenannten highly indebted poor countries, die hochverschuldeten armen Länder, auf keinen grünen Zweig kommen, obwohl sie nun schon im 10. Jahr in den Genuss von Entschuldungsinitiativen kommen. Natürlich werden nicht nur die Fragen aufgeworfen, sondern auch die passenden Antworten mitgeliefert. So viel also mal gewissermaßen, um euch auf den Geschmack zu bringen. Ansonsten möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir auch regelmäßige Diskussionsrunden veranstalten. Die nennen wir Schurfix. Und dort kann sich jedermann bei freiem Eintritt und in geheizten Räumen, sofern nicht gerade Sommer ist, mit uns über alles verständigen, was politisch gerade interessant ist. Der nächste einschlägige Termin fällt auf Montag, den 8. April. Montag, den 8. Mai. Um 19.30 Uhr ist der Beginn und das Ganze findet statt in Frankfurt im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße Nummer 69.
Ja, heute haben wir uns vorgenommen, nicht österlich, aber sehr wichtig, eine Sache aufzugreifen, die vor einiger Zeit, vor einigen Tagen schon durch die Zeitungen ging. Es geht darum, dass dann doch für viele sehr überraschend die Vereinigten Staaten von Amerika ein neues Abkommen mit Indien geschlossen haben. Ein Abkommen, das die Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten als der größten Weltordnungsmacht, wie sie sich sieht, als der größten Atommacht der Welt, mit der neuen Atommacht Indien regelt. Dieses Abkommen wurde jedenfalls unterzeichnet beim Besuch des amerikanischen Präsidenten in Indien. Und es ist uns ein paar Gedanken wert, weil wir meinen, hier zeigt sich eine Verschiebung dessen, was an Weltordnung verlangt wird. Hier zeigt sich, was die Weltordnung heutzutage überhaupt ist. Heinz, was ist genau in diesem Abkommen mit zwischen Amerika und Indien eigentlich geregelt? Was war der Zweck dieser ganzen Angelegenheit? Was zeigt sich in diesem neuen Aufeinanderzugehen dieser beiden Staaten?
Nun, die Überschrift, die die beiden Parteien, die USA und Indien, ihren Vertragswerken von neulich gegeben haben, die heißt, sie gehen eine neue strategische Partnerschaft miteinander ein. Also die USA und Indien gehen eine neue strategische Partnerschaft miteinander ein. Das umfasst eine ganze Menge von Abmachungen, beispielsweise auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, wo also dann diese angeblich so begabten Computer-Heinis von Bangalore in Zukunft auch und speziell amerikanischem Kapitalwachstum zur Verfügung stehen sollen. Es umfasst auch vorläufige Vereinbarungen oder Angebote für Waffenkäufe Indiens in den USA, wo also das Top-Angebot, das die Amis auf dem Waffensektor machen können, in Zukunft eventuell auch Indien zugute kommt. Vor allen Dingen aber geht es bei dieser neuen strategischen Partnerschaft um Abkommen, die betreffen die atomare Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen. Also die Zusammenarbeit auf dem Gebiet nuklearen Materials. Und das ist der, wie die Weltöffentlichkeit ja auch zur Kenntnis genommen hat, das ist der hauptsächliche Schlager von dieser neuen Vereinbarung, von dieser neuen Abmachung. Weil, wie man sich ja erinnern kann, hat sich Indien in der ganzen Zeit vorher geweigert, dem sogenannten Atomwaffensperrvertrag beizutreten und hat sich ganz bewusst und dezidiert an diesem Atomwaffensperrvertrag vorbei sogar eine autonome indische atomare Bewaffnung zugelegt. Und deswegen war es zumindest auf dem Sektor dann die letzten Jahre oder Jahrzehnte ja auch Gegenstand von einem Embargo, nicht zuletzt von Seiten der USA, ein Embargo, was den Handel mit Atomkram betroffen hat. So, das ist jetzt geändert worden und zwar ziemlich drastisch. Geändert worden einerseits dahingehend, Indien willigt erstmals ein, dass seine zivilen Atomanlagen von internationalen Aufsehern inspiziert werden. Indien willigt ferner ein, dass sein eigener Handel mit Atomkram, mit dritten Parteien, ebenfalls solcher internationalen Kontrolle erstmals zugänglich gemacht wird. Auf der anderen Seite wird zugunsten und sehr zugunsten von Indien sein Status als Inhaber, nationaler Besitzer von Atomwaffen von den USA billigend zur Kenntnis genommen. Und darüber hinaus wollen die USA künftighin einen regen Atomhandel mit Indien betreiben, bis hin zur am Ende zur Lieferung von amerikanischen Kernkraftwerken, vorderhand aber einmal bis hin zur Lieferung von atomarem Brennstoff aus den USA nach Indien. So, das ist der einschlägige Haupthammer von diesem Abkommen. Indien, das als Atomparia behandelt worden war, wird jetzt von Seiten der USA aufgewertet und sein Besitzstand an Atomwaffen, den es sich an den internationalen Verträgen vorbei zugelegt hatte, soll dafür kein Hindernis mehr sein.
Damit sind ja weltpolitisch einige Akzente verschoben. Damit machen die Amerikaner einige klare Punkte in ihrer Weltordnung machen sie einige neue Dinge in ihrer Weltordnung klar. Die hiesigen Reaktionen waren ja etwas überraschend. So ungefähr, sie schwankten zwischen einer seltsamen Kritik und einem gewissen Erstaunen. Ne?
Ja, ungefähr in der Reihenfolge. Erstmal fragen wir uns, was ist denn jetzt schon wieder in die Amis gefahren? Und dann erklären wir uns das und haben dafür großes Verständnis. Erinnert euch mal an das öffentliche Kommentarwesen von neulich zu diesem Vorfall. Da gab es zuerst mal ein gewisses Erstaunen, sage ich mal. Was denken sich die Amis jetzt schon wieder? Ist das nicht schon wieder ein Alleingang der USA, Sie haben ja sonst niemanden gefragt, noch nicht mal uns. Und was den Inhalt des Abkommens betrifft, wird da jetzt nicht der Atomwaffenmissetäter Indien im Nachhinein belohnt dafür, dass er sich am Atomwaffensperrvertrag vorbei diese atomare Bewaffnung zugelegt hat. Vor allen Dingen, das war der Haupttenor des Erstaunens, vor allen Dingen, wenn man Indien und sein Verhältnis zum Atomwaffensperrvertrag vergleicht mit dem anderen großen aktuellen Fall, in dem der Atomwaffensperrvertrag eine wichtige Rolle spielt, also dem Fall Iran, wo ja zu konstatieren ist, dass der Iran sich gewissermaßen vorteilhaft von Indien dadurch unterscheidet, dass er dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten ist und auf der Grundlage, dass Iran dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten ist, wird ihm jetzt ja von gewissen Interessenten, wiederum angeführt von den USA, das Leben schwer gemacht, mit dem Hinweis darauf, das iranische Regime könnte eventuell an Atomwaffen basteln und deswegen müsste ihm auf dem zivilen Sektor der Atomindustrie schon allerhand an Rechten bestritten werden, die ansonsten den Zivilisten, die den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet haben, ja durchaus zustehen. Also da war das Bedenken, was öffentlich laut geworden ist, ungefähr so, ja Menschenskinder, wenn der Ami jetzt den Inder aufwertet, ihm gewissermaßen die atomare Bewaffnung am Atomwaffensperrvertrag vorbei als Kavaliersdelikt durchgehen lässt. Was sollen denn da die Iraner beispielsweise denken? Müssen die nicht denken, dann machen sie es doch genauso. Müssen die nicht denken, sie lassen den Atomwaffensperrvertrag Atomwaffensperrvertrag sein und machen es so wie die Inder? Also wohlgemerkt, ne? Das Bedenken, was ich jetzt zitiert habe, das galt dem Status des Atomwaffensperrvertrags als eine Waffe, in dem Falle gegen den Iran. Und das Bedenken galt dem Umstand, ob nicht diese Waffe entwertet würde durch das amerikanische Vorgehen. Also zum Beispiel unser Außenminister Steinmeier hat das ziemlich wörtlich so ausgedrückt: Was für ein schlechtes Timing. Gerade eben, wo man Iran mit Hilfe des Atomwaffensperrvertrags auf die Pelle rückt, da kommen die Amis und sagen an die Adresse Indiens, never mind. Das ist die Seite des Erstaunens in der öffentlichen Besprechungsweise. Aber kaum hat man sich 5 Minuten erstaunt und sich mal wieder ein bisschen geärgert über die Eigenmächtigkeit, die die USA sich herausnehmen, kaum hat man sich 5 Sekunden erstaunt, da fällt's einem als deutscher politischer Kommentator gleich wie Schuppen von den Augen. Na klar, das machen die Amis deswegen, weil, das machen sie deswegen, weil sie wollen in Indien ein strategisches Gegenstück, ein strategisches Gleichgewicht gegen China installieren. Sie wollen China eindämmen. Na, das ist doch wohl klar. Und dafür hat man als außenpolitischer Experte allemal größtes Verständnis. Da möchte ich mal einen Augenblick einhaken und Aufmerksamkeit drauf lenken, wofür diese ganzen kundigen Beobachter der internationalen Politik da eigentlich Verständnis haben. Immerhin scheint ihnen das Allergeläufigste von der Welt zu sein, dass die existierende Weltmacht USA im Aufstieg Chinas eine einzige Bedrohung ihrer herausragenden Stellung als Weltmacht sehen und dass sie von aller Anfang an das ihre dazu tun, um einen Aufstieg Chinas einzudämmen. Und außerdem ist all diesen kundigen Betrachtern da das Allerselbstverständlichste von der Welt, dass das Feld der Kernenergie und darin wieder zuallererst das Feld der atomaren Bewaffnung genau das Passende ist, das passende Feld ist, um solche internationalen Kräfteverschiebungen zu unterbinden. Also bitte sehr, die Kommentatoren kommen so daher und sagen, na ja, so wie die Welt nun mal eben eingerichtet ist, da ist doch klar, dass der Ami bei Zeiten eine potenzielle Kriegsfrage mit China zu seinen Gunsten entscheiden will und dafür den Inder vereinnahmt. Naja, gegenüber dieser zynischen und abgeklärten Betrachtungsweise plädieren wir dafür, dass man nicht einfach sagen soll, na ja, die Welt ist halt so eingerichtet, sondern dass man sich mal drum kümmert, wer hat sie aus welchen Interessen eigentlich so eingerichtet. Deswegen müssen wir uns jetzt mal, wenn das Thema von USA und Indien, dieser neuen Beziehungskiste da, schon in dem Verhältnis beider Nationen zum Atomwaffensperrvertrag besteht, in einem neuen Verhältnis, was diese beiden Nationen dazu eingehen. Deswegen müssen wir uns also mal im Unterschied zu diesem Kommentatorentum mal drum kümmern, was es mit diesem Atomwaffensperrvertrag eigentlich so auf sich hat. Andreas, du hast dich da kundig gemacht.
Naja, es ist eben so, wie du es schon erwähnt hast. Die Leute stellen sich auf den Standpunkt, ja, der Atomwaffensperrvertrag, das ist eine insofern verteidigungswerte Sache, weil da geht es ja darum, dass Atom und überhaupt Waffen, dass die nicht in falsche Hände geraten, dass sie nicht verbreitet werden, dass solche gefährlichen Dinge wie diese Massenvernichtungswaffen, dass die nicht weltweit überall Bedrohungen anrichten. Dieser Standpunkt, der auch gern von der Politik benutzt wird, auch wenn sie ganz andere Ziele und Zwecke hat, den möchte ich einmal aufs Korn nehmen. Erstens mal nach der Seite. Massenvernichtung, Atomwaffen, eine böse Sache, sagt manch einer und sagt, naja, Hauptsache es ist eingedämmt und in einem Vertrag geregelt, dass das nicht noch größere Ausmaße annimmt, dass das überhaupt auf der Welt nicht noch in falsche Hände fällt. Stopp mal, Leute. Jeder, der so denkt, sollte sich eins klar machen. Die Mittel, über die hier gesprochen wird, Massenvernichtungswaffen, Atomwaffen, tja, diese Mittel legt sich doch nur derjenige zu, der entsprechende Zwecke hat. Also, wenn man sagt, der Atomwaffensperrvertrag regelt, wer Atomwaffen haben darf und wer nicht. Und jetzt wird es mit der Sache Indien und Amerika aufgeweicht, dieses schöne Kontrollregime. Ja, dann sollte man einen kurzen Moment mal überlegen, ja, wer hat eigentlich den Zweck der Massenvernichtung? Wer hat eigentlich solche Zwecke, dass für ihn die Verfügung über Waffen zur Vernichtung von vielen Menschen genau das Richtige ist? Sind es immer die anderen? Naja, es ist eben so, jeder Staat, der hier umgeht, jeder Staat, der sich mit Massenvernichtungswaffen, aber auch überhaupt mit einem Militär ausstattet, jeder Staat, der sich so hinstellt, der hat Zwecke, von denen er weiß, sie stehen im Gegensatz zu den Zwecken seiner Nachbarn, anderer Staaten, und er hält sich ständig eine Einrichtung Militär, ein Gewaltpotenzial, weil er sagt, die Durchsetzung meiner Ansprüche will ich in jedem Fall gegen die anderen sichern, verteidigen. Ich will erzwingen können, dass andere sich mir nicht in den Weg stellen. Nur für solche Zwecke hat man eben Militär und auch das höchste Gewaltpotenzial, das in Atomwaffen dann eben angesiedelt ist, weil mit Atomwaffen, Da kann man, tja, anderen androhen. Bei meiner Kriegsführung bin ich frei. Frei nämlich, dich vollkommen zu zerstören. Ich kann meine Feinde damit aber auch ganz anders bedrohen. Ich kann darauf bestehen, dass meine eigenen Interessen als Staat, die den anderen gegenüber gegensätzlich aufgestellt sind, durchgesetzt werden, dass meine Ansprüche gültig sind, dass ich den anderen ganz anders mit was eigentlich bedrohen kann, mit Krieg eben. Tja, und der Atomwaffensperrvertrag? Der Atomwaffensperrvertrag ist in unserer jetzt ja überhaupt durchgängig kapitalistisch organisierten Welt schon eine ganz besondere Sumpfblüte. Da wurde schon mitten im Kalten Krieg, damals gab es ja noch Systemgegensätze, dieser Vertrag vereinbart und es wurde etwas festgeschrieben. 5 Staaten sollen allein über diese ultimative Waffe verfügen. Ein schöner Zustand, den man verteidigen sollte. Ein guter Zustand, wo man sagen sollte, meine Kritik gilt der Verteidigung des Atomwaffensperrvertrags. Wenn man sich überlegt, was damit festgeschrieben ist, dann ist damit festgeschrieben, hier wird ein militärischer Vorsprung, eine umfassende Bedrohung der Vernichtung anderer Staaten mit einem äußersten Gewaltpotenzial als Recht einiger Staaten beansprucht. Und sie treten an andere Staaten heran und sagen, erstens, wir sind überlegene Gewalthaber. Versteht ihr das? Zweitens, wir legen uns aus unserer Überlegenheit als Gewalthaber das Recht zu, dass wir dieses Abstandsgebot wahren wollen. Keiner soll im gleichen Maße wie wir mit Krieg drohen können. Keiner soll im gleichen Maße wie wir Massenvernichtung als unser politisches Mittel einplanen können. Ihr anderen müsst akzeptieren und in einem Vertrag festschreiben, dass ihr einen minderen Status habt und dass ihr diesen minderen Status beibehaltet. Jetzt ist wahrscheinlich schon aus meiner Argumentation klar geworden, ich bin nicht dafür, dass alle Staaten auf der Welt sich gegenseitig mit Massenvernichtung bedrohen. Im Gegenteil, ich will die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass in unserer wunderschön organisierten kapitalistischen Welt offensichtlich das Vernichten von jeder Menge Menschheit zu den politischen Mitteln der Staaten zählt und dass sie diesen Standpunkt allen aufdrücken, uns als Lebensbedingungen aufzwingen. Und um weiterzumachen an dem Gedanken des Nichtverbreitungsvertrags. Ja, damals wurde mit Druck, aber auch mit Angeboten dafür gesorgt, dass aus dem Anspruch der militärischen Überlegenheit eine Rechtsposition gemacht wurde. Nämlich die Rechtsposition, es gibt 5 Monopolisten der ultimaten Waffe, der Rest ist zum Verzicht auf Haben dieser Atombombe, dieser Massenvernichtungswaffe festgelegt, darf dafür, das war das Angebot, die zivile Nutzung betreiben. Zivile Nutzung heißt Atomenergie für Stromerzeugung nutzen, kriegt dafür von den anerkannten Atommächten eventuell sogar ihre Atommeiler zugeordnet. Nun gut, und das ist als Rechtsordnung der Bedrohung der Rechte des Ausbauens von Atomwaffen einerseits festgelegt und auf der anderen Seite ist ein Kontrollregime verhängt. Die zivilen Nutzer heißt die Staaten, die Atomkraftwerke zur Stromerzeugung nutzen, müssen sich bei der Internationalen Atomenergieorganisation anmelden. Sie werden dort überprüft. Es gibt ein Kontrollregime und es wird überprüft, ob eben nicht atomares Material für Bau von Atombomben abgezweigt wird. Und mit diesen, den Atomwaffen, da stehen die Vereinigten Staaten allen voran als größte Atommacht dafür ein, dass sie das Erpressungspotenzial gegenüber der übrigen Welt in Anspruch nehmen, dass sie und die übrigen fünf, abgestuft in ihrer atomaren Kraft, das Waffenpotenzial dafür nutzen, um nationale Interessen und Ansprüche mit unwiderstehlicher Durchschlagskraft zu versehen. Dieser Atomwaffensperrvertrag grenzt also in keiner Hinsicht irgendwie Gewalt ein, sondern er ist ein Vertrag, der Macht regelt, indem er Machtmittel anderen Staaten nicht zugesteht. Er ist ein Gewaltmittelverbot, und zwar nicht für diejenigen, die an der Spitze stehen, wie die Vereinigten Staaten, wie Frankreich, England, Russland und China, sondern es ist ein Gewaltverbot, das darauf zielt, uns, den Mächtigen und voran den Vereinigten Staaten, gehört die Gewalt. Wir nehmen in Anspruch, dass Gewalt unser Mittel ist. Wir richten Machtverhältnisse ein, wo der Vergleich der Fähigkeit und Bereitschaft zur Gewalt bei der Durchsetzung unserer kapitalistischen Staatsinteressen überhaupt die entscheidende Rolle spielt. Wir beharren darauf, dass wir mit der Atombombe das unschlagbare Mittel haben zur Massenvernichtung und die Sicherheit, die mit diesem Atomwaffensperrvertrag verbunden ist, bedeutet für die Vereinigten Staaten als die überlegenste und größte Atommacht. Wir haben die Sicherheit, nämlich die Sicherheit der eigenen Kriegsfähigkeit und die Sicherheit der eigenen Kriegsbereitschaft. Wir können andere bedrohen und wollen dies auch mit atomaren Schlägen. Wir sehen es ja gerade zur Zeit, die Vereinigten Staaten verbreiten offiziell und auf inoffiziellen Wegen in ihren Zeitungen, sie bereiten auch atomare Schläge gegen den Iran vor, wenn dieser nicht das, was ihm die Vereinigten Staaten verbieten, nämlich eine Wiederaufbereitungsanlage für atomares Material, wenn er dies nicht einstellt. Die Art und Weise, die festgelegt ist in dem Atomwaffensperrvertrag, der Regelung von Machtverhältnissen, ist also überhaupt nichts, worauf jemand, der an seine eigenen Interessen, sein eigenes Leben denkt, sich positiv beziehen könnte. Im Gegenteil, die Gefahr, die darin behandelt wird, ist nicht etwa die Eindämmung der Gefahr, dass man Opfer von kriegerischer Gewalt wird, sondern da wird etwas ganz anderes behandelt. Es wird die Frage behandelt, wer ist befugt, mit Massenvernichtung zu drohen? Wer darf diese Befugnis in der Form eines Rechts in Anspruch nehmen? Wer ist Ordnungsmacht? Wer drängt also aus eigenem Interesse die Ansprüche anderer zurück? Wer weist ihnen zu, was sie überhaupt für Ansprüche haben dürfen? In dieser kapitalistischen Welt offensichtlich ein wichtiger Punkt, auf den die Vereinigten Staaten als die Weltmacht überhaupt größten Wert legen und in abgestufter Form alle anderen Staaten auch. Die Aufrüstung, die es auf dieser Welt gibt, wollen die USA eindämmen, nämlich nicht bei sich selbst, sondern bei den anderen. Sie wollen sich Aufrüstung zulegen und die anderen davon abbringen, selber aufzurüsten, damit die einen Interessen gültig und die anderen ungültig sind. Sie wollen die Erpressbarkeit der anderen erhalten und damit dafür sorgen, dass die US-Freiheit zur militärischen Intervention nicht geringer wird. In dieses Verhältnis passt dann so etwas hinein, wie diese neue strategische Allianz zwischen USA und Indien. In diese Verhältnisse passt rein, dass gefragt wird, wie gehen wir mit den sogenannten illegalen Atommächten um? Und da ist ja dieses neue Verhältnis zu Indien eine Festlegung erstens zwischen diesen Staaten, aber natürlich auch eine Festlegung über die Rolle der Vereinigten Staaten, wie sie sie definieren in dieser wunderschönen imperialistischen Welt. Heinz.
Ja, also vom Andreas habe ich jetzt gelernt, dass der Atomwaffensperrvertrag keine feine, humane, menschenfreundliche Angelegenheit ist. Allerdings die jetzige Fortsetzung, also dieses doch ziemlich heftige Retuschieren des herkömmlichen Atomwaffensperrvertrags, das die USA jetzt mit Indien veranstaltet haben, das ist todsicher auch keine feine, humane, menschenfreundliche Angelegenheit. Was ist es denn stattdessen? Nun, die erste Feststellung, die alle kundigen Betreiber und Beobachter ja auch gleich getroffen haben, ist, ein amerikanischer Alleingang hat da stattgefunden. Obwohl es also diesen Atomwaffensperrvertrag gibt, der zwar seinem Inhalt nach die 5 Atomwaffenmonopolisten begünstigt, aber ansonsten in seinen Verfahrensweisen niemand begünstigt, also keinen von den Beitrittsstaaten hervorhebt oder herabstuft oder so etwas. Obwohl dies also der Fall ist, war es keineswegs der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieagentur mit Sitz in Wien und es war keineswegs der Chef dieser Agentur, dieser aus den Iran-Verhandlungen jetzt ja wieder ziemlich bekannt gewordene Ägypter namens El-Baradei, die waren das alle nicht, die etwa gesagt hätten, jetzt ist die Zeit reif, im Verhältnis zu Indien einen Statuswechsel vorzunehmen. Kein Schwein hat das beantragt. Stattdessen sind die USA ganz aus eigener Initiative dahergekommen und haben dieses neue Vertragswerk mit Indien ausgehandelt und da neulich bei diesem Staatsbesuch von dem Bush mit aller gebotenen Pompösität unterschrieben. Naja, das hat den anderen, also den mitmaßgeblichen, aber hier betroffenen Mächten durchaus zu denken gegeben. Da zitiere ich mal gerade was aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die macht darauf aufmerksam, es gibt eine sogenannte Nuclear Suppliers Group, also eine nukleare Lieferantengruppe. Das ist eine Unterorganisation von dieser IAEO. Und da sind laut FATS, haben sich da 45 Lieferländer von Atomtechnologie zusammengeschlossen. Darunter selbstverständlich auch Deutschland. Ist doch klar, wenn Lieferländer von Atomtechnologie in Frage stehen, dann ist Deutschland natürlich da mit dabei. Aber das jetzt hier mal bloß nebenbei. Also, diese nukleare Lieferantengruppe hat regelmäßige Sitzungen. Die werden normalerweise bloß von irgendwelchen unteren Chargen, Staatssekretären oder so etwas beschickt. Diesmal aber haben die Amis gleich 2 hochrangige Typen da hingeschickt. Und warum? Die FATS weiß Bescheid. Also Zitat FATS. Sie mussten den anderen Nukleallieferanten erklären, warum die amerikanische Regierung zu Beginn des Monats ein Abkommen mit Indien geschlossen hatte, das eine faktische Anerkennung des Landes als Atommacht bedeutet. Das war nicht überall auf Zustimmung gestoßen, vor allem nicht in den Nicht-Kernwaffenstaaten. Während der Wiener Sitzung soll der Gesandte Irlands den Amerikanern eine 20 Minuten lange Standpauke gehalten haben. Als Vertreter eines kleinen und neutralen Landes konnte er wohl vieles aussprechen, was auch manche amerikanischen Verbündeten ärgerte. Zitat FATS, Ende. Also mal abgesehen davon, wie verständnisinnig sich der Fatzmann da schon wieder in die Weltmächte hineindenkt. So viel geht aus seiner Berichterstattung ja durchaus hervor. Die USA treten in ein neues Verhältnis zum Atomwaffensperrvertrag und zu den Staaten, die ihn unterschrieben haben, ein, indem es dem Nichtbeitrittsstaat Indien dessen atomare Bewaffnung zubilligt und auf dem ganzen Sektor des Atomkrams sich in ein neuerdings positives Verhältnis zu Indien setzt. Obwohl in dem Vertrag drin steht, alle Staaten, die dies machen und jenes machen oder dies unterlassen und jenes unterlassen, haben Rechte und Pflichten, ohne Ansehen der Person gewissermaßen, soweit man das bei Staaten sagen darf. Obwohl das in dem Vertrag drin steht, kommen die USA daher und sagen, wir diskriminieren die Staaten in der Atomfrage. Diskriminieren meine ich jetzt mal in dem ursprünglichen Wortsinne von unterscheiden. Wir unterscheiden, wie wir den Atomwaffensperrvertrag auf welchen Staat zur Anwendung bringen. Und diese Unterscheidung behalten wir als USA uns vor, da sind wir niemandem Rechenschaft schuldig, sondern ganz im Gegenteil, wir erwarten, wenn wir als USA so handeln und vorgehen, dann ist das gleich maßstabsetzend für alle anderen dritten Parteien, für alle anderen Interessenten auf der Welt. Das ist schon ein Ding. Die negative Diskriminierung anhand des Atomwaffensperrvertrages, die die USA ja bis neulich und jetzt immer noch und immer verschärft dem Iran angedeihen lassen. Diese negative Diskriminierung ergänzen die USA jetzt um eine positive Diskriminierung. Indien, obwohl gewissermaßen ein Outlaw in dem Regime des Atomwaffensperrvertrags, der bislang ja auch deswegen von Sanktionen und Embargos auf dem Atomsektor betroffen war. Also Indien, obwohl ein Outlaw des Atomwaffensperrvertrags, wird von den USA in einen Status versetzt, in dem Indiens Atombewaffnung gerade kein Hindernis mehr für gute Beziehungen Indiens mit den USA darstellt, sondern eher im Gegenteil eine günstige Voraussetzung dafür darstellt, dass die USA mit Indien eine strategische Partnerschaft eingehen, wie das von beiden Seiten formuliert worden ist. Es ist also so, dass mit dieser Diskriminierung, mit dieser Unterscheidung von bestimmten Staaten, die einen passen den USA nicht und werden deswegen mit dem Mittel des Atomwaffensperrvertrags fertig gemacht. Die anderen passen den USA neuerdings offenbar sehr wohl und werden deswegen von den USA mit Förderung auf dem atomaren Gebiet und mit Billigung von ihrem Kernwaffenstatus bedacht. Diese Diskriminierung, das ist das Neue, was die USA dem Atomwaffensperrvertrag beigefügt haben. Es ist so, wie wenn sie sich als Quelle von internationalem Recht hier betreffend den Umgang mit den letzten Waffen aufführen, als gewissermaßen die Autorität, die passende Auslegung des Atomwaffensperrvertrags in dem Falle beschließt und allen anderen vorgibt und erwartet, dass alle anderen, also zum Beispiel die europäischen Staaten, zum Beispiel auch Russland und China, dass alle anderen sich an diese Neuregelung halten, die die USA getroffen haben. Ja, das ist ja vielen Leuten aufgefallen. Viele Leute deuten dieses amerikanische Vorgehen einerseits an die Adresse Irans, andererseits an die Adresse Indiens, so, dass die USA hier mit zweierlei Maß messen. Andreas, sagst du uns mal was zu diesem Urteil?
Ja, ja. Ich sagte was zu zweierlei Maß. Also so wie du es jetzt ausgeführt hast, die Vereinigten Staaten stellen sich hin und sagen Indien, dass ich ohne Genehmigung eine Atombombe zugelegt hat, ist jetzt eine Art Atommacht. Iran, das nicht einmal eine Atombombe nach eigener Bekundung anstrebt und sich einer Kontrolle des der Internationalen Atomenergiekommission unterzieht, ist schon allein, weil die Vereinigten Staaten und Europa dem Iran nicht trauen, ein möglicher Kriegsfall. So, und jetzt kommt manch einer daher und sagt, ja hoppla, da messen die ja mit zweierlei Maß, die messen mit zweierlei Maß. Ja, einerseits kann man sagen, ja klar, ne, das liegt ja auf der Hand, dass das nicht gerade das gleiche Maß ist. Eine kurze Bemerkung. Ist das eigentlich eine gute Kritik zu sagen, wenigstens mit dem gleichen Maß soll man messen? Ist das überhaupt eine gute Beurteilung? Schon im gewöhnlichen Leben ist, wenn man geschädigt wird, es keine gute Idee zu sagen, ja, aber dann wenigstens der andere nach dem gleichen Maß oder ich genauso wie der. Man sollte sich doch mal fragen, welche Interessen kann man eigentlich mit ich will nach dem gleichen Maß behandelt werden, eigentlich durchsetzen. Dieser Gerechtigkeitsstandpunkt unterstellt immer etwas. Nämlich, jawohl, das ist richtig und gut und das Recht, hinter dem stehe ich und wenigstens soll es angewandt werden. Und jetzt in internationalen Fragen stellt man sich hin und sagt, ja wenigstens muss das gleiche Recht überall angewandt werden. Man macht damit einen Fehler. Man macht damit erstens den Fehler, dass man das Recht trennt von dem, was sein Inhalt ist. Und sein Inhalt, das ist im Internationalen wie im Nationalen, eine Kodifizierung von Zwecken. Da ist ein Interesse in die Form des Rechts gebracht. Und ich habe vorhin etwas gesagt, was manch einer dann auch in unserer Zeitschrift Gegenstandpunkt nachlesen kann. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass in den Atomwaffenfragen, in den Rechtsfragen über atomare Bewaffnung, im Grunde genommen Kräfteverhältnisse der Erpressung zwischen kapitalistischen Staaten festgeschrieben und in Rechtsform gebracht werden. Heutzutage sind, darin sind die Vereinigten Staaten von Amerika eben die überlegene Gewalt, diejenigen, die sagen, auch in der Frage der Anerkennung oder Nichtanerkennung, in der Frage des Unerlaubten oder Erlaubten, fasse ich nichts anderes als eben das nationale Interesse. Und welches ist denn nun das Interesse? Das ist doch die entscheidende Frage. Die Vereinigten Staaten stellen sich hin und sagen, im Fall des Iran wollen wir unsere Kontrolle über eine wichtige Weltgegend, über eine Erdölgegend, über die Staaten am Golf erhalten, ausbauen und im Zweifelsfall führen wir dafür Kriege. Im Irak führen sie schon einen, dem Iran drohen sie einen an, Syrien steht schon auf der Abschussliste und so weiter. Hier werden Interessen, die von Staaten an Energieversorgung, kapitalistischem Geschäft, Vergrößerung des Geschäfts, genau gefasst und in die Kategorie gepackt, ist das ein vitales nationales Interesse? Wird dieses Interesse von irgendjemanden angezweifelt? Meine eigenen, zum Beispiel die amerikanischen Rechte auf Kontrolle des Welterdölmarkts, auf Kontrolle ja eigentlich von mehr, auf Kontrolle von der Gewalt, die es offensichtlich braucht, um den kapitalistischen Markt zu kontrollieren und ihm seine Gesetze aufzudrücken. Die Kontrolle über die Gewaltmittel, das ist mein Verteidigungsobjekt. Und gegenüber Indien, was machen Sie da? Gegenüber Indien stellen Sie sich auf den Standpunkt, Indien ist illegal, gut, zu einer Atommacht geworden, aber kann ich Amerika, Indien nicht eine Rolle zuweisen, die mir in meinen Auseinandersetzungen auf der Welt, in meinem Anspruch, eine Weltordnung zu errichten, wo Anti-Amerikanismus nicht mehr geht, wo so etwas wie Antikapitalismus sich sowieso nicht gehört, wo jede nationale Regung, die sich gegen unsere Weltordnung stellt, bekämpft werden kann, kann da nicht Indien eine neue Rolle spielen, wenn es diese Rolle, wie wir sie definieren, denn annimmt. Und so hat man es zurzeit nicht damit zu tun, zweierlei Maß, sondern mit etwas ganz anderem. Sie, die Amerikaner, machen uns etwas klar. Sie werten zurzeit Indien auf, weil sie ihren strategischen Interessen neuen Durchbruch auch in dieser Region verschaffen wollen. Sie definieren strategische Interessen, die haben es in sich. Das strategische Interesse heißt, diese atomare Macht Indien muss sich uns zuordnen und muss im Grunde genommen seine eigenen nationalen Interessen daran ausrichten, wie Amerika seine Feinde sortiert. Man sieht es gerade daran, dass Indien ja auch aufgefordert wird, im Vergleich zum Iran, im Verhältnis zum Iran, seine nationalen Interessen umzuorganisieren und sich dort in die Bedrohungsfront gegenüber dem Iran einzureihen. Und umgekehrt, es ist noch ein viel größerer Punkt da drin. Wer gedacht hat, Atomwaffen, Massenvernichtungswaffen, das war eine Sache des Ost-West-Gegensatzes, des Systemgegensatzes oder sonst wie, wird heute eines Besseren belehrt. Die Vereinigten Staaten schreiben in ihre strategischen Programme hinein, sie definieren Schurken und strategische Bedrohungen. Und sie weisen Indien eine ganz neue Rolle zu. Da hat ja manch einer dann so verständnisinnig genickt im Fernsehen oder man konnte es in den Zeitungen und Kommentaren dann auch lesen. Jawohl, China, der asiatische Aufsteiger China, der muss als strategische Bedrohung der Vereinigten Staaten durch Indien und die USA eingedämmt werden. Im Auftrag der Weltordnung, die die USA verwalten. Einen Moment mal überlegt, was heißt das? Auch dieses große Land China hat sich ja entschieden, von seinem Bauernsozialismus nichts mehr wissen zu wollen, kapitalistisch zu werden, dort die Armut und das Elend auszunutzen als gute Geschäftsbedingung, wo man jetzt kapitalistischen Reichtum machen kann. Und sie sind der große Aufsteiger in Ostasien. Und was kommt raus? Der Kapitalismus, der in China betrieben wird, ist für die größte kapitalistische Macht, USA, einerseits gut ausnutzbar und andererseits gleich eine Gefahr. Alles, was die aus ihrer Ausbeutung der Leute herausholen an nationaler Stärke, da wissen die Vereinigten Staaten sofort, da kommt ein Konkurrent daher. Und was wird uns dort gleich gesagt? Ein Konkurrent, das heißt, im Zweifelsfall eine militärische, atomare Konfrontation mit diesem großen Gegner. Das kann, wenn die Vereinigten Staaten ihre Interessen definieren, und die sind immer etwas anspruchsvoller als die der kleineren Staaten, aber von gleicher Art, wenn sie als größter kapitalistischer Staat ganz anspruchsvoll definieren, was darf nicht passieren, ein Rivale, den wir nicht kontrollieren können, ein Kapitalismus, dem wir nicht seine Grenzen weisen, ein Kapitalismus, dem wir nicht die Konkurrenz vorschreiben, wie sie zu laufen hat und wo wir vor allen Dingen festlegen, welche Mittel darf er überhaupt haben? Tja, Ein solcher Konkurrent wie China, den behandeln wir als ein potenzielles strategisches Kriegsrisiko und da verbünden wir uns heute schon mal gleich mit einer anderen Atommacht, Indien, und weisen der so ihre Rolle zu. Jawohl, Indien, du bist dafür da, dass du in unserer Konfrontation eventuell gegen China eine Ordnungsrolle im Indischen Ozean und darüber hinaus in Richtung China spielen darfst, aber dann bitte auch nach amerikanischem Interesse. Eine interessante Feststellung über unsere imperialistisch geordnete Welt und die Weltordnung, um die man sich immer Sorgen machen muss. Tja, also so ist Weltmacht heute organisiert. Die Weltordnung ist offensichtlich eine, die nach jede Menge Gewalt verlangt und Gewalt einfordert. Heinz.
Ja, an diesem Beispiel kriegt man ja auch durchaus mit, dass Weltmacht, Supermacht, dieses Attribut, was man den USA heutzutage zuschreibt, mehr ist als bloß so eine Metapher für ziemlich groß, ziemlich dick, dicker wie andere. Hier erlebt man nämlich, was es heißt, wenn die Weltmacht in Aktion ist. Und übrigens, diese Klammerbemerkung kann ich mir nicht verkneifen, die finde ich sehr wichtig. Die Weltordnung, die die USA verhängen und exekutieren, die wird von ihren halbwegs mächtigen Partnern oder auch Konkurrenten, also von solchen Mittelmonstern wie unserer lieben Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, diese Weltordnung der USA wird von denen doch nicht kritisiert und verworfen im Sinne von so ein Scheiß, da machen wir allenfalls gezwungenermaßen und notgedrungen mit. Sondern an dieser Weltordnung der USA wird von, sagen wir mal, der Bundesrepublik Deutschland doch bloß so viel ausgesetzt, dass die USA befähigt sind, so viel einseitig und alleingänglerisch wesentliche Gesichtspunkte dieser Weltordnung festzulegen und da quillt den deutschen, naja, sagen wir mal vorsichtig, bedingten Anti-Amerikanisten doch der Neid auf diese Machtvollkommenheit der USA aus allen Knopflöchern. Klammer zu. Eigentlich wollte ich an der Stelle gesagt haben, man kriegt mit an der negativen Diskriminierung Irans durch die USA, wie an der positiven Diskriminierung Indiens durch die USA, was heutzutage Ausübung von Weltmacht bedeutet. Nämlich Folgendes. Wir haben es ja heutzutage längst nicht mehr mit abhängigen Kolonien oder so etwas zu tun, sondern mit lauter souveränen Staaten, die den Globus bevölkern. Und die auch alle in der UNO sitzen und dort zumindest in der UNO-Vollversammlung eine gleiche Stimme haben und so weiter und so zu. Obwohl es längst keine Kolonien mehr gibt, sondern souveräne Staaten, ist es aber mit der Gleichheit oder der Gleichrangigkeit dieser Staaten wirklich nicht weit her, sondern Weltmacht im Falle der USA, und am Beispiel der Statusumwertung Indiens buchstabiert sich heutzutage so, mit überlegenen Mitteln anderen souveränen Staaten, deren Rang, deren Status, deren Bedeutsamkeit, deren Platz in der Staatenliga zuzuweisen, anzuweisen. Mit überlegenen Mitteln. Dazu zählen einerseits Kapital, Geld und Kredit. Wenn man von der Palästinenser-Autonomie etwas will, dann kann man ihr die Gelder sperren, als aktuelles Beispiel. Aber offenbar noch wichtiger auf der Seite der Mittel und ihre Beschaffung. Das lehrt uns die Atomfrage USA-Indien. Noch wichtiger bei der ganzen Angelegenheit ist die Verfügung über die letzten Waffen. Und diese Verfügung, die ist selber ein wesentlicher Bestandteil des Status von Weltmächten. Diese Weltmächte, einerseits die unbestrittene Weltmacht USA, andererseits so Mächte vom Schlage Mittelmacht, die sich dran zu schaffen machen, aufzusteigen. Diese Mächte sind imstande, auf dem globalisierten Weltmarkt und im Staatenverkehr und im Gewalthaushalt zwischen Staaten, anderen Staaten, deren Platz, deren Rang, deren Status zuzuweisen, ihnen Rechte zu verleihen oder vorzuenthalten, ihnen zu sagen, was sie vermögen oder nicht vermögen, welche Mittel ihnen zustehen oder nicht zustehen. Und alles, damit sie sich für die Anführer dieser Staatenfamilie nützlich machen. So geht heutzutage die Disziplin namens Weltordnung.